Wir sind dessen sicher, Christus, der uns liebt, ist gegangen, um uns einen Platz zu bereiten. Er wird zurückkehren und uns in ewiger Umarmung mit sich nehmen. Dafür steigt heute das unablässige Gebet der Kirche für alle Toten zum Himmel, welcher Zeit und welchem Volk sie auch angehören, damit aus dem Weizenkorn, das in die Erde gefallen ist, die reiche Erwartung der Unsterblichkeit ersprießt.
Es ist ein 2. November, als Johannes Paul II. Diese Worte spricht. Beim Angelusgebet richtet er sich an die Gläubigen auf dem Petersplatz. Das Totengedenken von aller Seelen will er auf die christliche Hoffnung hin öffnen.
Der glorreiche Herr, der die Tore des Lebens aufreißt, gibt diesem Verlangen nach Ewigkeit, nach Erfüllung, nach Fülle, dass jeder von uns in sich pulsieren spürt, endlich einen Sinn. Der treue Gott, der seinen mit den Menschen bis zum Tod solidarischen Sohn auferweckt, erfüllt uns mit der tröstlichen Gewissheit seiner Unsterblichkeit. Auch heute rafft der Tod weiter seine Opfer dahin. Leid und Schmerz fügen dem gemarterten Leib der Menschheit jeden Tag neue Wunden zu. Doch mitten in der Finsternis des physischen und moralischen Übels geht für die Augen des Glaubenden das Licht einer sicheren Verheißung auf. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Dieses Wort verleiht der Erwartung Zuverlässigkeit, der Geduld Beständigkeit, der Hoffnung Gewissheit.
Der Tod hatte dem Leben Karol Wojtyłas schon in frühester Kindheit sein Siegel aufgedrückt. Mit noch nicht einmal 9 Jahren verlor er die Mutter, wenige Jahre später den älteren Bruder. Lolek, wie er zu Hause genannt wurde, blieb allein mit dem Vater zurück. Gegenüber einem Vertrauten erinnerte er sich später.
Mein Vater war bewundernswert und fast alle meine Erinnerungen an die Kindheit und die Jugend beziehen sich auf ihn. Die Gewalt der Schicksalsschläge, die ihn getroffen haben, hatten in ihm ungeheure spirituelle Tiefen offengelegt. Sein Schmerz wurde zum Gebet.
Dass Leid und Tod ein Zugang zum unergründlichen Geheimnis Gottes sind, Karol Wojtyła hat es nicht nur gepredigt. Sein Leben wurde von dieser frühen Erkenntnis gestaltet. Als er schließlich als Student auch den Vater verlor, wurde das für ihn, in der Rückschau, zu einem entscheidenden Impuls, der in ihm die Berufung freilegte. In seiner Autobiografie erinnert er sich an diese Zeit des Krieges und der Wirren so.
Angesichts des Umsichgreifens des Bösen und der Gräuel des Krieges wurde mir der Sinn des Priestertums und seiner Sendung in der Welt immer klarer. Zu der Zeit starb mein Vater, der letzte Mensch, der mir von meinen engsten Angehörigen geblieben war. Auch das brachte einen Prozess der Abkehr von meinen früheren Plänen mit sich. Es war mir irgendwie, als würde ich dem Boden entwurzelt, auf dem bis dahin mein Menschsein gewachsen war. Das war jedoch kein rein negativer Prozess, denn gleichzeitig erschien vor meinem Bewusstsein immer klarer ein Licht: Der Herr will, dass ich Priester werde.
Habt keine Angst. Öffnet, ja reißt die Tore weit auf für Christus. Diese Worte des neu gewählten Papstes gehen 1978 um die Welt. Bei aller erfrischenden Offenheit, mit der der relativ junge polnische Papst im Handumdrehen die Herzen der Menschen gewinnt, er verbirgt nicht, dass er auch Angst hatte, diese für alle Welt überraschende Wahl anzunehmen. Als Priester und Bischof, aber auch als Mensch, hat Wojtyła sich mit seinem unter der kommunistischen Herrschaft leidenden Volk stets eng verbunden gefühlt. Seine Heimat verlassen und die drückende Last des Papstamtes annehmen, das ist für ihn mehr als ein Opfer. Aber auch diesen Schritt ins Ungewisse tut er im blinden Vertrauen in den Willen Gottes. 20 Jahre später, bei seinem Besuch in Wien, wird er mit folgenden Worten indirekt resümieren, was ihn durch all diese Zeiten getragen hat.
Viele Dinge können uns Christen genommen werden, aber das Kreuz als Zeichen des Heils lassen wir uns nicht nehmen.
Und er scheut sich auch nicht, das unbequeme Thema vor jungen Leuten anzusprechen. Bei einem Treffen mit italienischen Jugendlichen sagt er:
Am Tag unserer Taufe begann für jeden von uns das große Abenteuer des Lebens, als stufenweiser Prozess der Umgestaltung in den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Sich mit dem Tod aussöhnen bedeutet, das Leben voll und ganz annehmen. Es bedeutet auch, den bitteren Kelch der Einsamkeit und des Leids teilen, aus dem viele Brüder und Schwestern trinken. Solche Solidarität macht den Tod menschlicher und das Leben wahrer.
Der Mensch, die Gebrochenheit der Welt, die Sünde, der Tod und die unerschöpfliche Liebe Gottes, die Erlösertat Christi, die Mitwirkung des Menschen daran, in der Nachfolge, in der Kirche, im Leiden. Unaufhörlich kreisten die Gedanken und Predigten Papst Johannes Pauls II. Um die zentralen Botschaften des Christentums. Das Bild von der Tür tauchte immer wieder auf, von jener ersten Rede auf dem Petersplatz an bis zur Öffnung der heiligen Pforte im Jahr 2000. Christus ist die einzige Tür zum Vater, sagte er. Und an einem Ostermorgen rief Johannes Paul den Gläubigen zu:
Öffnet die Tore dem Erlöser. Christus ist auferstanden und steht vor dem Herzen jedes Menschen. Er bittet, eintreten zu dürfen. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und werde Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir.
Dieser Papst, den es beinahe rastlos um die Welt getrieben hat, war im tiefsten ein Mensch der Innerlichkeit. Brennpunkt der Kirchlichkeit Johannes Pauls II. War die Eucharistie. Hier verdichtete sich seine Theologie von Tod und Auferstehung, so dass er an Fronleichnam 1980 sagte:
Das ist das Leben der Kirche. Es entfaltet sich in der eucharistischen Verborgenheit. Das zeigt das Licht an, das Tag und Nacht vor dem Tabernakel brennt. Dieses Leben entfaltet sich auch in der Verborgenheit der menschlichen Seelen, im innersten Tabernakel des Menschen. Dieser Welt, die vergeht, wollen wir das ewige Leben verkünden, das durch Christus in Gott ist. Die Auferstehung, die wir als Eucharistie empfangen, das Sakrament des ewigen Lebens.
Und bei einer Generalaudienz in der Osterzeit?
Wir sind alle aufgerufen, die Freude der Auferstehung in unser Leben einzubeziehen. Sie wird uns jeden Tag in der Eucharistie geschenkt. Das Gnadenleben, das wir in uns tragen, ist Leben des auferstandenen Christus. Folglich pulsiert mit der Gnade in uns eine Freude, die uns von niemandem genommen werden kann. So wie Jesus seinen Jüngern verheißen hat, dann wird sich euer Herz freuen und niemand nimmt euch eure Freude.
Mai 1981. Es ist 17 Uhr und 17 Minuten. Bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz feuert der Berufsterrorist Ali Akça zwei Kugeln auf Johannes Paul ab. Das Attentat hat das Bild dieses Papstes verändert, aber auch das Bild des modernen Papsttums an sich. Johannes Paul II. Wird künftig als ein Betroffener sprechen, wenn er das Gewicht seines Amtes und seiner Person in den Kampf für das Leben und den Frieden wirft. Er hat selbst an der Schwelle des Todes gestanden. Viele Worte macht er nicht darüber, aber er lässt keinen Zweifel daran, dass er auch dieses einschneidende Erlebnis als Teil seiner Mission betrachtet. 4 Tage nach dem Attentat spricht er zu den Gläubigen über Radio Vatikan.
Ich bete für den Bruder, der mich verwundet hat und dem ich aufrichtig vergeben habe. Mit Christus vereint, der Priester und Opfer zugleich war, opfere ich mein Leiden auf für die Kirche und für die Welt.
Keinerlei Bitterkeit blieb bei Johannes Paul II. Zurück, wenn auch das Bild des Leidens seine Gestalt fortan mehr und mehr prägte. Ohne Rücksicht auf Gesundheit und das Schwinden seiner Kräfte ging er seine selbstgesetzten Ziele an, die Mission Ad Gentes zu den Völkern, die Ökumene, der Frieden zwischen den Religionen, der Lebensschutz, die Familie und die Jugend, die Reinigung des Gewissens der Kirche und vor allem das heilige Jahr 2000. Anspielungen auf Alter und Gebrechlichkeit wies er meist scherzhaft zurück. Dass er sich dennoch mit dem Gedanken an das Sterben beschäftigt hat, das beweisen die zahllosen Ansprachen, in denen er das Thema in einer sehr persönlichen Weise streifte.
Der Tod ist wirklich ein geheimnisvoller Augenblick. Ein Ereignis, das mit Liebe und mit Achtung umgeben werden muss. Man steht ihm machtlos gegenüber. Die menschliche Sicherheit gerät ins Wanken. Aber gerade angesichts dieses Versagens erweist sich der christliche Glaube als Quelle von Ruhe und Frieden. Unser Sterben ist Teil eines Aufstiegs. Wir leben und sterben im Licht der Seligpreisungen. Wahrhaft unerforschlich sind die Wege dieses Aufstiegs durch den Tod hindurch, der die körperliche Verwesung mit sich bringt. Doch diese Wege sind eingeschrieben im ewigen Wort, das der Sohn des ewigen Vaters ist. Es ist wahr, dass der Tod eine negative Tatsache ist und bleibt, gegen die sich unsere Natur auflehnt. Und doch, wie wir wissen, hat Christus den Tod zu einem Akt der Hingabe, der Liebe, des Loskaufs und der Befreiung von der Sünde und dem Tod selbst gemacht. Indem wir in christlicher Weise den Tod annehmen, besiegen wir den Tod für immer. In Christus sterben, das bedeutet, auf Christus zu vertrauen und sich ihm ganz zu überlassen. Indem man das eigene Geschick ihm, unserem Bruder, Freund und guten Hirten, in die Hände legt, so wie er sterbend seinen Geist in die Hände des Vaters legte. Es bedeutet, in Frieden, in Freundschaft und in Gemeinschaft mit Jesus die Augen vor dem Licht dieser Welt zu schließen. Denn nichts, weder Tod noch Leben, können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. In Christus sterben bedeutet am Ende auch, wie Christus sterben: betend und verzeihend, neben sich die selige Jungfrau Maria. Als Mutter stand sie bei dem Kreuz des Sohnes. Als Mutter steht sie ihren sterbenden Kindern zur Seite. Sie steht ihnen bei durch ihre erbarmungsvolle und mütterliche Gegenwart, damit sie vom Todeskampf zum Leben in Herrlichkeit geboren werden.